2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Samstag, den 24. Januar 2026. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr. Dementsprechend ist auch das Derby von gestern Abend noch keine 24 Stunden her. Über das torlose Spiel, ob man darüber jetzt zufrieden sein kann, ob man frustriert oder enttäuscht ist, das besprechen wir in der gleichen Besetzung wie auch im Vorgespräch. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Lasse. Moin.
Moin, Yannick.
Ja, schön, dass du wieder da bist und wir versuchen hier einfach mal aus diesem Spiel einen Podcast zu machen. So viel gibt das Ganze ja nicht her. Oder was würdest du sagen?
Ja, ich hoffe, du hast dich mittlerweile vom Eisblock wieder in eine wärmere Masse verwandelt aus dem Stadion. Ich habe es auf der Couch verfolgt und viel hat uns das Spiel nicht gegeben, da stimme ich dir zu.
Genau, ich war ja, wie du schon gesagt hast, gestern auch vor Ort, startete dann mit dem Marsch zum Stadion aus der Schanze heraus, 18 Uhr ging es los. Nun ist es leider so, dass ich ja auf der Südkurve stehe und die macht normalerweise immer nur, oder auch gestern Abend, 90 Minuten vorm Spiel auf. Wir waren natürlich dann schon früher als 19 Uhr am Stadion und bei den Temperaturen, die du ja auch schon indirekt angesprochen hast, war das natürlich nicht so angenehm. Da hätte ich mir gewünscht, weil man ja wahrscheinlich auch von Vereinsseite wusste, dass die Fanszene da schon um 18 Uhr sich auf den Weg Richtung Stadion macht, ob man da nicht vielleicht gesagt hätte, um 18.30 Uhr schon den Bereich auch aufzumachen. Aber hat am Ende doch noch funktioniert. Ich hatte mir so ein bisschen, ja, so mit so kleinen Tricks beholfen, um ein bisschen warm zu sein. Dick eingepackt mit Alufolie um die Socken rum und so weiter. Ließ sich ganz okay aushalten. Und wenn man da im Block drin ist und von Menschen umgeben ist, dann ging das auch. Man bewegt sich ja auch und hüpft und macht und tut. Das war dann schon in Ordnung. Du hast dann von der Couch geguckt und hast dir aber auch ein paar Eindrücke von Leuten geholt, die da waren, richtig?
Genau, ich habe ganz entspannt von der Couch geguckt oder entspannt, dementsprechend wie entspannt das vorm Derby ergibt. Ich muss sagen, dann irgendwie eine Stunde vor Anpfiff ist, hat die Anspannung dann irgendwie doch schon reingekickt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet tatsächlich, war ich echt doch schon aufgeregter als bei anderen Spielen, muss ich zugeben. Und ich habe mir noch so ein paar Infos von ein, zwei Leuten geholt, die im Stadion waren. Und da wurde mir gesagt, dass eigentlich alles ziemlich entspannt war. Der Einlass im Auswärtsblock war deutlich besser als bei Derbys, die schon stattgefunden haben in der Vergangenheit, weil gut, die bauliche Situation kannst du nicht ändern. Es ist immer noch alles ultra schmal da beim Eingang für den Auswärtsblock. Aber was besser war, ist, dass da jetzt quasi so ein Tor eingebaut wurde. Bisschen wie in England tatsächlich. Sodass die Leute nicht mehr so durchdrücken können. Weil es gab ja in der Vergangenheit auch, dass dann Leute versucht haben reinzukommen und dann so eine Masse sich durchgequetscht hat. Damit dann Leute versucht auch haben, ohne Ticket irgendwie reinzudrücken. Das war jetzt ausgeschlossen, da dieses Tor war. Und es waren wohl auch mehr Ordner da. Und das mag man jetzt vielleicht gerne hören oder nicht, auch Ordner, die irgendwie dem HSV-Umfeld zuzuordnen waren. Von daher war da auch beim Auswärtseingang ziemlich, sagen wir mal, friedliche Stimmung. So wurde es mir erzählt.
Finde ich ja jetzt tatsächlich, wenn du das so ansprichst, dass die OrdnerInnen da auch teilweise dem Gastverein zuzuordnen sind, ist ja vielleicht für eine Deeskalation
exakt
oder eine mögliche Deeskalation der Lage gar nicht so schlecht. Und klar, dass sich das innerhalb einer Stadt irgendwie überschneidet, dass da nicht nur St. Pauli-Fans den Ordner oder die Ordnerin machen, ist ja irgendwie auch logisch. Aber dann kann man vielleicht, wenn irgendwie es ein bisschen hitzig wird und man denkt aber, ja, den Mensch, den da vorne, den kenne ich doch auch von Heimspielen, trägt vielleicht ein bisschen dazu bei, ein bisschen besonderer und entspannter zu reagieren. Aber dazu gab es ja anscheinend gar keinen Anlass. Aber gut, ohne Ticket ist keiner reingekommen, aber einiges an Pyrotechnik ist auf beiden Seiten reingekommen. Ja. Und das hattest du so ein bisschen den Vorteil. Ich hätte dir natürlich gegönnt, dass du im Laufe der Zeit zwischen unseren Gesprächen jetzt noch an ein Ticket kommst bis gestern Abend. Aber dein Vorteil war auf jeden Fall, dass du immer wusstest, welche Spielminute gerade war, weil so oft noch nie, glaube ich, die Anzeigetafel umschwenken musste zu das Abbrennen von Pyrotechnik ist auch hier im Stadion verboten. Und ich habe mir sagen lassen von Leuten, die auf der Gegend gerade sind, die können ja die Anzeigetafel mitunter nicht sehen, wenn sie weit rüber zur Süd sind. Auch die Anzeige unten an der Bande vor der Haupttribüne war zwischendurch wahrscheinlich auch der Kälte geschuldet irgendwie defekt. Das heißt, niemand wusste im Stadion so genau, wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist. Da hattest du auf jeden Fall auf der Couch den Vorteil, dass du immer wusstest, wie viel Zeit in diesen 10 Spielen noch zu gehen ist.
Ja, man hatte das gesehen, die haben bei Sky auch mal reingefilmt, was für eine Sicht denn die Kommentatoren hatten. Und da hat man gesehen, dass man über die Fernsehkameras tatsächlich deutlich mehr gesehen hat, als man dann durchs Auge im Stadion sieht, wie es halt immer so ist, ne? Ja, da bringt dir dann auch die angezeigte Nachspielzeit nichts, ne, wenn du die Uhr gar nicht siehst.
Nee, also in der zweiten Halbzeit ist es mir aufgefallen, also kurz vor Ende gab es dann nochmal 2 Minuten, weil ja das deutet ja auch zur Wahrheit dazu, dass das Spiel nicht so viel hergab. Da gab es ja in der ersten Halbzeit mehr Unterbrechungen. Da konnte ich das dann sehen, dass dann auf +2 und dann liefen diese 2 Minuten da ab.
Genau.
Das finde ich schon eine ganz gute Lösung, dass man da zumindest eine kleine Orientierung hat.
Ja, dass man da im Jahr 2025 jetzt mal angekommen ist, ist schon mal gut, ja.
Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Neuerung. Ja, das wäre eigentlich das so zum Drumherum. Haben Sie denn im Fernsehen auch die Choreos, die es auf beiden Seiten gab, so ein bisschen gezeigt? Oder habt ihr da gar keine Eindrücke im TV-Bild erhaschen können?
Doch, hat man im Fernsehen schon gesehen. Ich glaube, bei St. Pauli war es ja das Wappen und in der Mitte dann quasi dieses Fahnenmeer so ein bisschen mit den roten Pyros. Und beim HSV waren es ja die Vereinsfarben, auch dann später mit Pyros und noch schwarz-weiß-blau. Ja, das hat man schon gesehen im Stadion, im Fernsehen tatsächlich.
Und die beiden Aktionen zum Wiederanpfiff auch oder die dann nicht?
Doch, hat man. Erst nicht, dann haben sie aber hingeschwenkt. Da war ja richtig viel Pyro zum Wiederanpfiff. Sah auch gut auf beiden Seiten, muss ich sagen.
Ja, bei euch natürlich eher so dann von blauem Rauch betont und bei uns dann natürlich mit rotem Rauch. War durchaus stimmig. Ich stand auch, wie gesagt, dann mittendrin jedes Mal und musste mir dann im Nachhinein so ein bisschen die Bilder anschauen. Fand ich schon dem Derby-Charakter angemessen. So zumindest auf den Rängen wurde dann so das Derby so zelebriert, wie es sein sollte, auch wenn auf dem Platz, zu dem wir ja vielleicht jetzt gleich nochmal kommen können, ja, das nicht so viel hergegeben hat. Oder hast du noch was zum Drumherum zu sagen? Ist dir noch irgendwas zugetragen worden?
Ja, also mir wurde zugetragen, dass die Stimmung insgesamt okay war, aber nicht so stimmungsvoll wie bei vorhergehenden Derbys. Mag natürlich auch daran, da dem geschuldet sein, dass, wie gesagt, gefühlt -12 Grad waren. Da fällt es natürlich nur mal ein bisschen schwerer irgendwie anzufeuern. Aber wie gesagt, es war nicht ganz so hitzig wie bei den vorhergehenden Derbys teilweise. Und auch ein Kollege hat mir erzählt, am Ende fuhren dann auch einfach alle mit der U-Bahn HSV-Fans und St. Pauli-Fans gemischt zurück nach Hause. Also alles sehr friedlich tatsächlich. Das ist ja aber, wenn man es so nennen möchte, in den heutigen Zeiten absolut durchweg positiv. Also klar hat man, wenn es da irgendwie Eskalation gibt und Ärger gibt, immer mehr zu sprechen, aber im Grunde genommen wollen wir ja alle, dass es friedlich bleibt.
Ich wollte gerade sagen, da gab es auch schon andere Derbys. Ich erinnere mich an das Heim-Derby, wo dann auch die Polizei irgendwie auf der Gegengerade oder auf dem Vorplatz der Gegengerade eingeritten ist.
Ach Gott, das Ding, ja, um Gottes Willen, ja. Ja. Ja, sowas wollen wir nicht sehen.
Genau, sowas ist uns gestern zum Glück erspart geblieben. Ja, und auch die Spieler auf dem Platz haben ja zwischendurch in den zahlreichen Unterbrechungen, die es gab, zwischendurch miteinander sich warm gehalten und sich
weiter gespielt. Das war lustig, ja. Mit Vieira, mit den beiden St. Pauli-Spielern, das war ganz groß im Fernsehen zu sehen, ja. Fand ich ganz süß tatsächlich.
Ja, und auch hier Fujita von uns ist zwischendurch von 2 Spielern von euch mit ins Dreiecksspiel eingezogen worden. Das fand ich auch sehr, ja, so sollte es sein. Es gab ja durchaus auch zweikampfbetonte Auseinandersetzungen oder körperbetonte Auseinandersetzungen auf dem Platz. Können wir ja gleich nochmal zu kommen. Die ersten Minuten waren ja schon von größeren Unterbrechungen bestimmt.
Ja.
Und da könnten wir ja vielleicht einfach mal ins Sportliche überschwenken. Wie immer auch zur Ergänzung in den Shownotes der Artikel von Tim. Falls euch die Analyse von uns beiden jetzt hier gleich nicht reicht, ging ja schon damit los, dass die Person Rössing-Ledesit in zweifacher Hinsicht eine Rolle gespielt hat. Zum einen, weil er reinkam, ja. Von Anfang an.
Für Dompe, ja.
Für Dompe, genau. Und dann aber ja, nicht viel Zeit auf dem Platz verbracht hat, ne?
Ja, Zwigala hat ihn da ordentlich abgeräumt in der 7. Minute. Ja, für mich geht gelb klar. Einige haben es schon gesagt, da kann man auch rot geben. Ist für mich dunkelgelb oder eigentlich die klare gelbe Karte. Aber ich muss ehrlich sein, rot ist das nicht. Sieht halt blöd aus und er erwischt ihn blöd. Ein Glück ist es wohl nichts mit dem Knie. Tatsächlich nur ein dicker Knöchel gewesen, der dann später mit dem Eispack gekühlt wurde. Aber wie gesagt, ich kann damit leben, dass es gelb ist, ist nicht zwingend rot. Von daher will ich da auch nichts raufbeschreien, was nicht war. Von daher bin ich ehrlich. War natürlich maximal unglücklich. Ich habe ihm vor dem Spiel noch statt Fujita in meine Kicker-Mannschaft reingetan, bei der Kicker Interactive. Hat sich dann am Ende nicht ausgezahlt, leider.
Okay, interessanter Nebenfakt, dass du Fujita in deiner Kicker-Elf hast.
Ja, ich finde von den St. Pauli-Spielern finde ich Fujita sehr stark tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe vor der Saison gehört, dass der wo was kann und dementsprechend ist der in meiner Kicker-Mannschaft. Aber ich dachte, zum Derby wollte ich dann doch keinen St. Paulianer drin stehen haben, weil ich dachte, wir hauen euch natürlich weg. Von daher ist dann AL reingekommen, wie wir immer bei uns im Podcast abkürzen. Aber leider, ja, war das ein sehr kurzes Gastspiel tatsächlich.
Ja, aber ist ja gut zu hören, dass es ihm anscheinend körperlich doch soweit gut geht. Und ehrlicherweise, das ist ja auch eigentlich das, was man so ein bisschen bei einem Derby auf dem Platz sehen will. Ne? Also Zweikämpfe, bisschen auch Sachen, die ein bisschen drüber sind, Emotionen, so, ne? Also so Sachen, über die man sich dann auch aufregen kann.
Genau.
Weil im Gegenzug natürlich wir dann in der ersten Viertelstunde, wo 2-mal Behandlungspausen bei euch waren, dann auch gesagt haben, jetzt aufstehen, weitermachen. Ne? Das gehört ja irgendwie auch ein Stück weit dazu. Ich erinnere mich an vergangene Derbys, wo es keine einzige gelbe Karte gab. Das ist ja dann irgendwie auch nicht im Sinne des Erfinders, oder?
Nee, also die Anfangsphase fand ich schon sehr intensiv. Da hatte man schon ein bisschen gedacht, oh, wenn es so weitergeht, wird das Spiel nicht mit jeweils 11 Leuten beendet. Aber es hat sich dann ja so ein bisschen eingeruckelt. Es gab ja auch dafür, dass es so hart war, jetzt auch nicht übermäßig viele Karten tatsächlich. Ich glaube insgesamt 2 nur, ne? 2 gelbe Karten, glaube ich. Eine für Remberg und eine für Zwiegala. Das war's schon.
Ja. Wir hatten ja vorher auch ein bisschen überlegt, wer könnte Schiedsrichter werden. Und also an dem lag es gestern nicht, dass das keine prickelnde Partie war.
Nee, das stimmt. Gut, die gelbe Karte für Remberg war in meinen Augen lächerlich, bin ich ehrlich. Dann am Ende zu hören, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ja, man kann da auch über Rot nachdenken, finde ich. Also, wenn er dem da Rot gegeben hätte, das wäre für mich, ich will nicht sagen Skandal gewesen, aber nee. Also, in meinen Augen ist das noch nicht mal eine gelbe Karte. Also, er spielt ganz klar den Ball größtenteils und das, also weiß ich nicht, fand ich die gelbe Karte fand ich fehl am Platz. Aber ansonsten war es, muss man zugeben, eine gute Schiedsrichterleistung, ja.
Ja, ich hatte auch gelesen, dass es schon eine harte Entscheidung war, da gelb zu geben. Und das war ja auch genau auf meiner Seite sozusagen. Ich hatte da einen guten Blick drauf, konnte jetzt gar nicht genau, also auf die Füße habe ich jetzt nicht so geachtet, ehrlicherweise, in dem Moment. Aber man hat schon gesehen, dass Remberg da alles andere als einverstanden war mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Der konnte ja nicht wissen, dass da sogar noch mehr überprüft wurde. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, es gibt ja eigentlich die Regelung, dass nur der Kapitän der jeweiligen Mannschaft mit dem Schiedsrichter in Diskussionen gehen soll. Das wird ja aber auch, konnte man gestern auch sehen, dann Welz war zwischendurch, glaube ich, von 3 oder 4 Spielern von euch umringt, die da mit ihm diskutiert haben. Das fand ich dann wieder ein bisschen unsouverän, da nicht klar zu sagen, ey, du gehst weg und du hast die Binde um, du darfst bei mir stehen bleiben.
Ja.
Das würde ich mir manchmal wünschen, auch einfach, um diese Diskussionen so ein bisschen im Keim zu ersticken.
Es gab eine Phase, wo das dann konsequenter umgesetzt wurde von den Schiedsrichtern in der Bundesliga. Aber irgendwie lassen sie das jetzt irgendwie wieder schleifen. Das gefällt mir auch nicht tatsächlich. Wenn man diese Regel hat, dann finde ich, muss man sie auch konsequent einhalten und dann nicht immer so auslegen, wie man möchte. In manchen Situationen möchte man mit den Spielern reden, dann ist es okay. Und in anderen Situationen sagt der Schiri dann, nee, jetzt kriegst du Geld, weil du mit mir redest. Das ist dann halt auch intransparent und finde ich unkonsequent. Und entweder ganz oder gar nicht, bin ich bei dir.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. So, nun war das Spiel ja, wie wir schon skizziert haben, ohne es direkt zu nennen, von wenigen Chancen geprägt. Ich glaube, die XG-Werte sowohl der ersten Hälfte noch mehr als auch der zweiten Hälfte und auch der gesamten Partie bewegen sich eher Richtung 0 als gegen 1. Wir hatten das ja vorher auch, weil ich auch mit dir quasi über die Probleme des HSV gesprochen habe oder die Baustellen des HSV, vielleicht eher die Offensivschwäche beider Seiten war gestern deutlich zu sehen.
Ja, ich glaube, nach diesem Spiel lassen sich die Offensivschwächen der beiden Mannschaften, glaube ich, nicht mehr wegdiskutieren. Also das war, ich finde es auch spannend. Viele kritisieren ja immer Schmiso und gerade Buschi. Kann ich verstehen, wenn man findet, dass das vielleicht so ein bisschen zu viel künstliches Bohai gemacht wird, wenn die beiden kommentieren. Gestern fand ich es aber ganz interessant, weil ich glaube, die beiden haben halt noch ein bisschen versucht, was aus dem Spiel rauszuholen. Wenn ich überlege, wenn bei dem Spiel vom TV auch noch irgendwie ein schnarchnasiger Kommentator gewesen wäre, ich glaube, dann wäre die Hälfte der Leute, die zugeguckt haben, die wäre ja eingepennt.
Ja.
Ja, gerade die haben versucht, das halt nochmal so ein bisschen hervorzuheben, aber ja, man kann in diesem Spiel, wir haben das ja auch erwartet, wir haben ja auch in unserer Voranalyse gesagt, das sind die beiden offensiv schwächsten Mannschaften, dementsprechend werden wir kein Torfestival erwarten können, dass es natürlich diese extreme Ausprägung hat, ich glaube, damit hätten wir auch nicht so in dieser extremen Form gerechnet, glaube ich, dass da gar nichts geht.
Ja, ich hatte schon gedacht, dass es nur so ein Unentschieden werden könnte, dass es aber so ein 0-0 quasi der ungefährlichsten Sorte, die es geben kann, wird das dann eher auch nicht. Die wenigen Chancen können wir ja mal kurz ansprechen. Also bei uns waren es ja eigentlich vor allem in der Schlussphase der zweiten Hälfte die beiden Chancen. Einmal von Sinani und einmal von Pirka, wo Heuer Fernandes beides mal gut pariert. Und
genau.
Eure größte ist ja eigentlich der Kopfball von Vuskovic, ne?
Ja, genau. Der Kopfball von Vuskovic, der geht dann in die Arme vom Vasi. Aber das ist, den muss er ein bisschen besser platzieren. Am Ende, ja, war das, finde ich, auch mit die größte Chance tatsächlich. Worüber ich mich extrem geärgert habe vorm Fernseher, wirst du wahrscheinlich auch wissen, welche Szene ich jetzt raushole, ist die Szene, wo Ryan Philippe auf rechts frei ist und dann durch und dann anläuft und dann versucht er da einen Außenrisspass in die Mitte, wo Vieira steht. Und Vieira ist sehr abschlussstark. Ich behaupte, wenn der Pass durchgeht, steht es da höchstwahrscheinlich 1-0. Oder die sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reingeht von Vieira, ist hoch. das hat mich maßlos geärgert. Weil ganz ehrlich, in dieser Situation darf zu versuchen, Kunststückchen zu machen und irgendwie da, ich weiß nicht, ob er sich selbst da irgendwie zum Held machen wollte, indem er da so einen Traumpass mit dem Außenriss spielt, hat sich für mich nicht ganz, kann ich nicht nachvollziehen, warum er in dieser Situation diese Entscheidung fällt und warum nicht einfach einen ganz simplen Pass mit der Innenseite oder so einfach da vorne reinspielt. Nee, da muss irgendwie wieder versucht werden zu zaubern und dann muss man auch sagen, dann vergibt man vielleicht in dem Fall durch diese Aktion den Derby-Sieg. Und das finde ich irgendwie ein bisschen ärgerlich.
Ja, ein bisschen ärgerlich ist gut. Ich glaube, da, also ich kann die Verzweiflung da sehr gut nachvollziehen. Ja, auf unserer Seite war es natürlich eher eine Erleichterung. Also wir haben uns dann in der Kurve angeguckt und gesagt, puh, das hätte es auch sein können jetzt gerade. Genau wie der, wie der Vuskovic-Kopfball, also dass Vasil da genau steht und ihn dann im Nachfassen hat.
Ja, ist auch gut gehalten, das muss man zugeben. Wie er den mit der Brust quasi abtropfen lässt und dann im Nachfassen hat, das ist schon gut gemacht. Also muss ich zugeben.
Ja, ja, also die Torhüter auf beiden Seiten hatten ja gestern ihre Anteile daran, dass keine Tore gefallen sind. Also vor allem die Chance von Sinani, finde ich, die kann auch durchaus
drin sein, ja, das stimmt.
Durchaus drin sein. Der Schuss von Pirkadau aus der zweiten, dritten Reihe, da würde man eher dann schon erwarten, dass Heuer Fernandes den haben muss, finde ich. Aber gut, nun sollte es so sein, dass keine der wenigen Chancen reingeht und auch keine große Wahrscheinlichkeit hatte, das zu tun. Hast du noch was zum Geschehen auf dem Platz, was wir vergessen haben aus deiner Sicht?
Ja, was mich beim HSV so ein bisschen gestört hat tatsächlich, wo wir nochmal auf die Offensivqualität zu sprechen kommen, ist, dass man wirklich bei einigen Spielern, also auf St. Pauli-Seite auch und bei HSV-Seite besonders, jetzt mit HSV-Fan ist mir das doppelt aufgefallen, die Ballannahme und die Ballmitnahme bei einigen Spielern, die auf den Platz stellen, war wirklich katastrophal. Also muss man echt sagen, es war in meinen Augen nicht Bundesliga-würdig, wie da teilweise Bälle mit dem First Touch, wie man so schön gerne sagt, verarbeitet werden und versucht werden mitzunehmen. Da springt der Ball bis nach Meppen und zurück. Und irgendwie, das hat mich schon ein bisschen schockiert, ehrlicherweise, muss ich sagen. Und auch bei uns ist mir extrem aufgefallen, dass zum Beispiel ein Damien Downs komplett abgekapselt war vom Spiel. Und macht mir so ein bisschen Gedanken tatsächlich.
Ja gut, der ist ja noch nicht so lange da.
Nee, aber
den kann man vielleicht noch besser in die Abschlüsse oder in die Abläufe mit einbeziehen. Auf unserer Seite muss ich sagen, gerade die erste Halbzeit, da würde ich mich dem anschließen, wie Tim seinen Artikel zum Spiel genannt hat, Angst fressen Fußball auf.
Ja, das passt gut.
Ja, aber auf beiden Seiten eigentlich. Vielleicht kann man sagen, die erste Hälfte geht eher an euch.
Und die Schlussphase an euch, ja.
Genau, und dann im Laufe der zweiten Hälfte, so um die 60. rum, kam dann immer mehr St. Pauli besser ins Spiel. Ich hatte ja in der Einleitung gesagt, ist man nun zufrieden, frustriert, enttäuscht? Was trifft bei dir zu?
So ein bisschen nicht richtig enttäuscht, eher so ein bisschen phlegmatisch, könnte man sagen, so ein bisschen ernüchtert. Ich glaube, ernüchtert ist das richtige Wort. So ein bisschen ernüchtert. Man hatte natürlich gehofft, das Derby zu gewinnen. Am Ende, sage ich mal, können wir mit dem Punkt mehr anfangen als ihr, da wir vor euch in der Tabelle stehen. Aber natürlich ist man, wie gesagt, so ein bisschen ernüchtert und irgendwie schade. Schade, dass man das Derby auch durch diese Aktion von Philippe und dass man diese entscheidenden Aktionen dann irgendwie so verdaddelt, wenn sie dann da waren, die wenigen. Und mir macht diese Spielweise, die wir da haben, nicht unbedingt Hoffnung für die Zukunft. Von daher eher, ja, Ernüchterung ist das richtige Wort bei mir.
Okay, auf die Zukunft können wir gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen. Auf unserer Seite oder aus meiner Sicht enttäuscht bin ich nicht wirklich, weil das Spiel hat es ja nicht hergegeben, dass St. Pauli da den zweiten Derby-Sieg innerhalb einer Saison einfahren würde, sondern nur mit einem Unentschieden die Stadtmeisterschaft verteidigt hat.
Ja.
Und könnte mir halt vorstellen, dass dieser eine Punkt am Ende vielleicht dann doch noch irgendwie eine kleine Entscheidung beeinflussen könnte auf der Tabelle oder in der Tabelle. Wenn man jetzt auf den aktuellen Stand guckt, gut, die anderen haben noch ihre Spiele, aber haben auch dann ein Spiel mehr wieder. Jetzt gerade steht man auf Platz 16, weil einfach das Torverhältnis noch irgendwie eine Rolle spielt und dann können einzelne Punkte und vielleicht auch mal ein Spiel zu null kleine Entscheidungen mit sich bringen, wenn es am Ende spitz auf Knopf steht. Von daher, ja, Hauptsache nicht verloren. Es hätte ja irgendwie auch zur Dramaturgie des Rückrundenstarts oder des Starts in 2026 gepasst, wenn ihr dann noch irgendwie kurz vor Schluss eine der wenigen Chancen auch noch reinmacht und man wieder knapp verliert und mit null Punkten dasteht. Von daher, wie sagt man immer im Fußballsprech, man muss ja auch sehen, wo wir herkommen von den Spielen bisher. Also diese knappen Niederlagen gegen Wolfsburg und gegen Dortmund zum Beispiel. Da jetzt endlich mal gepunktet zu haben, das kann man vielleicht mitnehmen. Ansonsten gibt es, glaube ich, für beide Teams genug, was man in den nächsten Partien, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, besser machen kann.
Was ich spannend fand auch, ist, wenn man am Ende, das hat man im Fernsehen gesehen, hast du wahrscheinlich im Stadion nicht so genau gesehen, weil du mit deinen Augen oder mit deinem Handy nicht ganz so nah ranzoomen kannst wie die Sky-Kameras. Man hat, wenn man gesehen, die beiden Vereine, Mannschaften haben ja einen Kreis gebildet und man hat gesehen, dass Blessin insgesamt deutlich unzufriedener wirkte als Merlin Polzin tatsächlich. Also bei St. Pauli hatte ich aus TV-Sicht den Eindruck, dass die deutlich unzufriedener waren mit dem Ergebnis als der HSV.
Ja, das kann ich insoweit unterschreiben, als dass ja die Mannschaft dann auch noch nach dem Spiel die Runde durchs Stadion gemacht hat und dann hat man schon, als sie dann vor der Süd ankamen, gesehen, happy waren die nicht. Also die waren schon ein Stück weit enttäuscht, ein bisschen frustriert vielleicht auch. Ich glaube auch Jackson Irvine hat sich ja auch durchaus dazu geäußert, wie unzufrieden er mit dem Spiel war. Ja, die haben sich sicherlich mehr vorgenommen, ne? Also wir hatten das ja vor dem Spiel gesagt, mit den 3 Punkten. Hätte man sehr, sehr gut einen sehr großen Schritt aus der Misere da unten machen können und euch fast einholen. Mhm. Von daher, ja, kann ich verstehen, dass man sich da sportlich mehr vorgenommen hat. Die Nachbereitung innerhalb der Mannschaft oder des Teams wird ja dann wahrscheinlich aufzeigen, ja, naja, so viel mehr war aber auch nicht drin, Leute. Mhm. Also gut, bevor wir den Deckel auf die Partie von gestern machen, müssen wir noch über das sprechen, was nach Abpfiff noch passiert war. Es war ja während des Spiels ein Plakat hochgehalten worden, was sich an Mario Vuskovic wandte, wo ihm empfohlen wurde, doch eher eine Handwerkslehre anzugehen und auch gespickt mit dem Vorwurf, irgendein HSV lügt immer. Eine Spritze wurde auch im Text verarbeitet, also eine deutliche Anspielung an die Doping-Vorwürfe an Mario Vuskovic und sicherlich zu verstehen als eine Provokation seines Bruders Luka Vuskovic auf dem Platz gestern. Das hat zu Empörung, Wut, wie auch immer man es betiteln möchte, geführt und auch zu einem kleinen Eklat im Kabinengang sozusagen, wo Vuskovic dann auch auf das St. Pauli-Wappen gespuckt haben soll und verschiedenste Beteiligte haben sich inzwischen zu der Thematik geäußert. Wie fällt dein Urteil zu dieser Lage aus oder zu dieser Szene aus?
Also, dass er auf das St. Pauli-Wappen gespuckt haben soll, das ist mir neu, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das muss natürlich auch nicht sein, das ist klar. Ich verstehe, dass ich jetzt natürlich auch drauf anspringe und das ist natürlich auch das Ziel dieses Plakats, dass die Spieler, vielleicht in dem Fall er und auch die HSV-Fans, sich davon getriggert fühlen. Mir war es tatsächlich aber ehrlicherweise ein bisschen drüber und ein bisschen zu sehr gewollt und zu edgy. Aber vielleicht zeigt das ja auch, dass der HSV momentan wenig Projektionsfläche bietet für Provokationen oder für anderweitige Aktionen, weil über einen Spieler sich lustig zu machen, der irgendwie seit 4 Jahren schon nicht mehr im Kader ist, ja, spricht ja für sich.
Ja, wir hatten es ja im kurzen Vorgespräch, dass man dieses irgendein HSVer lügt immer vielleicht auch noch ein bisschen Stefan Kunz damit reinnehmen kann, aber das ist ja wirklich alles im Reich der Spekulationen. Ich persönlich finde, gerade weil es ein Derby ist, Provokationen, auch wenn sie teilweise ein bisschen drüber sind, in Ordnung und finde jetzt die Reaktion darauf teilweise ein bisschen übertrieben. Also es haben sich ja auch auf HSV-Seite schon diverse Blogs und sowas geäußert und da völlig, ich finde es übertrieben, dann zu sagen, wie kann man einen 18-Jährigen so angehen und ich würde mich anschließen, dass es vielleicht ein bisschen drüber ist, aber finde ich, gehört zu einer Provokation in einem Derby irgendwie ein Stück weit dazu. Würde man so vielleicht nicht nochmal machen. Man weiß ja auch nicht, was die Ideen waren, was man da sonst noch hätte auf Papier bringen können. Aber gut, da äußert sich vielleicht auch ein bisschen, auf welcher Seite der Tapeten wir jeweils stehen.
Genau. Ich glaube, was viele HSVer so stört, ist, der FC St. Pauli steht ja auch für gewisse Werte und der oberste Wert ist Toleranz. Aber dann bei einem Luka Vuskovic oder bei einem, wie hieß er damals, der von euch zu uns gewechselt ist, das Rautenschwein Duciak.
Ja.
Dass da dann wieder so ein bisschen Ausnahmen gemacht werden, weil das sind ja HSVer und Rautenschweine, passt dann halt nicht so immer hundertprozentig zu den Werten des Vereins. Und ich glaube, das ist, was viele dann so ein bisschen als Doppelmoral auslegen und sich da davon, berechtigt oder nicht, das kann jeder für sich wissen, dann so ein bisschen davon getriggert fühlen.
Ja gut, das ist natürlich aus unserer Sicht auch immer das Einfalltor Nummer 1. Ne? Ihr mit eurer Toleranz und so, das wird einem dann ganz schnell, fällt einem das quasi selbst auf die Füße, wenn man da mal ein bisschen von abweicht. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch weiter größer diskutieren müssen.
Nein, um Gottes Willen, ich will auch keine Grundsatzdiskussion hier anfangen, so war es nicht gemeint.
Nein, ich glaube, also wir müssen es auf jeden Fall erwähnen, weil es ja zum Spiel gestern da irgendwie noch einer der wenigen Aufreger war, die es überhaupt gab. Aber man muss es, glaube ich, nicht größer machen, als es ist. Gut, dann, wenn du zu gestern nichts mehr hast, könnten wir noch so ein bisschen auf die Zukunft schauen, und da würde ich damit einsteigen, dass heute von meinem Verein verkündet wurde, dass wir noch einen Mittelfeldspieler verpflichtet haben, Matthias Rasmussen, seines Zeichens 28-jähriger Norweger, kommt von Union Saint-Gilloise, also dem ehemaligen Verein von Alex Plessin. Und da wäre jetzt die Einstiegsfrage an dich sozusagen, wenn wir jetzt gucken, dass ja noch bis zum 2. Februar das Transferfenster offen ist, sollte denn, du hast ja auch die ja unzureichende Ballannahme und sportliche Leistung von gestern so ein bisschen angedeutet, sollte da deiner Meinung nach noch was passieren, abgesehen von Damian Downs auf dem Transfermarkt?
Boah, in meinen Augen definitiv. Das hat das Spiel gestern auf jeden Fall als Conclusio ganz klar rausgearbeitet, dass da mindestens auch ein oder zwei Spieler kommen müssen, wenn nicht sogar drei. Also ein Ersatz für Miro Muheim soll ja sowieso kommen auf der linken Verteidigerposition oder linke Schiene oder wie du es nennen möchtest. Und dann würde ich tatsächlich dazu auch noch einen offensiven Spieler holen für einen Flügel, weil Jean-Luc Dompé, wir haben es gesehen, ist erst ab der 60. gekommen, laboriert irgendwie seit Beginn der Bundesliga mit seiner Achillessehne rum. Wenn er dann reinkommt, ist er auch nicht mehr der Dompé aus der zweiten Liga. Rössing Lilleseed ist körperlich auch noch nicht da, wo man ihn eigentlich in der Bundesliga braucht. Und man weiß, wie lange er jetzt ausfällt, ich hoffe nicht so lange. Aber irgendwie, ja, auf dem Flügel ein Offensivmann, so ein Allrounder vielleicht, und ein Linksverteidiger würden uns, glaube ich, schon gut zu Gesicht bestehen. Im Grunde müsste man auch noch einen Stürmer holen, einen Knipser, wo man hundertprozentig weiß, dass der Tore schießt. Aber wir haben jetzt mit Damian Downs Bobby Glatzel, Ramsey, der da spielen kann, und Josef Pausen, der natürlich dauerverletzt ist, ja schon vier Leute. Das heißt, wenn man noch einen Stürmer holen würde, hätte man fünf Personen für diese Mittelstürmerposition. Und das wird nicht passieren. Von daher habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass da irgendwie noch der Oberknipser kommt. Aber jemand für einen Flügel, so ein Allrounder und einen Linksverteidiger, ja, müssen in meinen Augen definitiv kommen.
Ja, ist natürlich gerade im Wintertransferfenster nicht immer so einfach, sich da noch die Spieler zu holen, die man gerne hätte. Da ist, glaube ich, der Sommer immer noch ein bisschen besser. Und ich meine, Stand jetzt würde es ja, wenn man jetzt sagen würde, man schließt die Saison ab und alles bleibt so auf den Plätzen, wie es ist, dann würden wir das ja beide, glaube ich, unterschreiben ein Stück weit. Weil ich aus der Ferne sagen würde, und wahrscheinlich wirst du mir da zustimmen, jetzt die nächsten Wochen für euch durchaus entscheidend sein könnten.
Absolut.
Jetzt am 20. Spieltag empfangt ihr den FC Bayern. Das ist vielleicht so ein Bonusspiel eher. Und
das ist
nur die Frage, wie viele Gegentore man sich fängt.
Ich würde ein drittes 0-0 nehmen, so ist es nicht.
Das glaube ich dir. Aber entscheidender sind ja die Spiele im Februar, wenn dann eben nach dem Transfermarktschluss sozusagen die Spieler, die da sind, das dann irgendwie lösen müssen. Es geht los mit einem Auswärtsspiel in Heidenheim, sicherlich sehr wichtig, um sich von da unten abzusetzen. Dann empfangt ihr Union Berlin, immer unangenehm als Gegner, und dann geht es zum ersten FSV Mainz 05. Das sind ja wirklich drei richtungsweisende Spiele, würde ich sagen.
Genau das haben wir auch schon bei uns im Podcast rausgearbeitet vor den letzten Spielen, dass diese drei Spiele, ja theoretisch, ja, Pflichtsiege ist immer so ein böses Wort, aber im Grunde musst du aus diesen drei Spielen mindestens 7 Punkte holen, wenn nicht sogar 9 Punkte, weil wenn du mal auf das Restprogramm des HSV guckst, die letzten 6 Spieltage sind so maximal unglücklich, da spielst du nur noch gegen die Großen und die ganzen anderen Vereine spielen noch gegen sich gegeneinander, von daher in den letzten Spieltagen was zu holen, wird ultra schwer. Von daher musst du jetzt anfangen, die Punkte zu holen. Und diese Spiele, die du gerade genannt wirst, sind halt Spiele, wo du eigentlich quasi fast gewinnen musst. Und nicht am Ende den Punkten näher zu laufen.
Ja, dann teilst du ja meine Einschätzung. Auf Seiten des FC St. Pauli geht es in eine ähnliche Richtung. Gut, jetzt haben wir erstmal am Dienstag das Nachholspiel gegen RB Leipzig. Das ist sicherlich, auch wenn da ein Punkt runterfällt, ist das in Ordnung. Niemand anderes würde noch mehr erwarten, denke ich.
Aber gegen Leipzig habt ihr euch doch öfter mal ganz gut geschlagen.
Ja, also ein Punkt sehe ich da auch durchaus realistisch, aber ich glaube, mehr wäre Bonus. Nee, aber ein Punkt im Heimspiel gegen dieses Konstrukt wäre schon in Ordnung. Dann viel wichtiger geht es zum FC Augsburg. Da kann man, ähnlich wie gestern Abend, was man gestern Abend hätte schaffen können, könnte man da nachholen sozusagen und einen Riesensatz machen. Augsburg spielt ja jetzt am Wochenende gegen Bayern. Denke nicht, dass da irgendwas zu holen ist, wobei die da auch manchmal schon mal für Sensationen gesorgt haben. Ja, aber
war früher so ein bisschen der Angstgegner der Bayern.
Genau, ne? Aber ich glaube, gegen Bayern in dieser jetzigen Form, wenn die Leute das hören, ist das Ergebnis schon klar. Aber genau, aber trotzdem könnte man da einen Riesensprung machen und Kontakt zum, ja, oberhalb des Relegationsranges herstellen. Dann spielen wir innerhalb von 2 Wochen zweimal gegen Leverkusen, einmal unter der Woche im Pokal in Leverkusen und kommen auch schon knapp 2 Wochen später wieder in der Liga. Zwischendurch noch Stuttgart, also das sind dann eher so Spiele, wo man sagt, da ja, wenn man da was holt, ist das okay, aber man erwartet es sicherlich nicht. Von daher Augsburg aus unserer Sicht das wichtigste Spiel der nächsten Wochen, bevor wir dann Ende Februar unsere Freunde aus Bremen empfangen.
Das geht ja meistens unentschieden aus, von daher. Ja,
schiedlich, friedlich geteilte Freundschaftspunkt. Bis auf das letzte, also letztes Mal haben wir ja 1-0 verloren in Bremen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Gut, ich würde sagen, Lasse, für den heutigen Mittag, Nachmittag haben wir erstmal alles soweit besprochen, werden sicherlich aufgrund auch der räumlichen Nähe sehr genau verfolgen, wie es mit unseren jeweiligen Vereinen weitergeht. Ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke für die beiden Gespräche und du hättest jetzt noch Platz, das loszuwerden, was dir noch auf der Seele brennt.
Ich bedanke mich für die Einladung und bin gespannt, wohin die Wege unserer beiden Vereine diese Saison führen. Und finde gut, wir haben hier fast eine halbe Stunde rausgeholt aus diesem Gespräch. Bin ich ein bisschen stolz auf uns bei diesem Spiel. So viel Content geschaffen zu haben.
Ich denke auch, wir haben das, was rauszuholen war, rausgeholt und vielleicht noch ein bisschen mehr. Von daher danke dir nochmal und ja, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.